Breitband Porträt. Diese Woche feiert die ganze Welt den 40. Geburtstag des Internets. Das ist technisch nicht ganz richtig und weil wir es mit solchen Dingen ja immer etwas genauer nehmen hier im Breitband, feiern wir jetzt den 40. Geburtstag des ARPANETs. Oliver Buschek hat die Geschichte.
The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first satellite was today successfully launched in the USSR.
Als die Sowjetunion im Oktober 1957 den ersten künstlichen Erdsatelliten ins Orbit schoss, beschleunigte sie damit auch die Entwicklung des Internet. Denn dieser Vorstoß in den Weltraum versetzte der westlichen Welt den Sputnik-Schock. Der Kommunismus schien technologisch plötzlich ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Die USA reagierten darauf nur wenige Monate später mit der Gründung der ARPA, der Advanced Research Project Agency. Eine Organisation, die dem Verteidigungsministerium unterstellt war und die das Land technologisch wieder an die Pole Position bringen sollte. Geforscht wurde für Luft- und Raumfahrt, aber in den 60er Jahren kristallisierte sich ein Projekt heraus, für das die ARPA noch heute weltweit bekannt ist. Die Konstruktion eines neuartigen Datennetzes. Die Entwicklung leitete Dr. Lawrence Roberts.
The problem was that we couldn't move data between computers without huge efforts because they were incompatible.
Zwischen verschiedenen Computertypen konnten wir Daten damals nur unter großen Anstrengungen austauschen. Damit zum Beispiel mein Computer an den Lincoln Labs ein Magnetband lesen konnte, das auf einem anderen Computer geschrieben war, musste ich ein spezielles Interface konstruieren. Wollten wir also alle Daten der Welt für jeden Computer verfügbar machen, mussten wir die Rechner dazu bringen, miteinander zu sprechen. Und dazu brauchten wir ein neues Datennetz, denn das Telefonnetz kam technisch nicht in Frage.
Das ARPANET sollte ein Computernetz werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Wissenschaftler konnten damit Berechnungen auf Großcomputern durchführen, die hunderte von Meilen entfernt standen. Jeder angeschlossene Computer war zugleich ein Knotenpunkt, also eine Zwischenstation zur Weiterleitung von Daten. Und wenn auf dem Weg von A nach B eine Maschine ausfiel, dann suchten sich die Daten eigenständig einen Umweg, was das Netz besonders robust machen sollte. Und es gab noch einen besonderen Clou. Alle Nachrichten wurden vor dem Transport zum Empfänger in kleine, handliche Päckchen zerteilt, die der Zielcomputer wieder zusammensetzte.
Die Alternative wäre eine Telefonverbindung gewesen, wo wir für jede Sekunde Geld gezahlt hätten. Unsere Daten waren aber sehr zersplittert. Wir hätten nur ein 1/15 der Leitungskapazität genutzt. Deswegen kamen wir auf die Idee, dass sich Daten mit unterschiedlichen Absendern und Empfängern dieselben Hauptleitungen teilen. Wir brachen die Daten in kleine Blöcke auf und so waren die Leitungen im Netzwerk optimal ausgelastet.
Am 29. Oktober 1969, abends um 22:30, sollten all die theoretischen Vorüberlegungen zum ersten Mal erprobt werden. Die Forscher wollten Daten zwischen den ersten zwei Computern übertragen, die sie auf ihre neuartige Weise miteinander verbunden hatten. Der eine stand in der UCLA-Universität in Los Angeles, der andere 500 Kilometer weiter nördlich im Stanford-Institut in Palo Alto. Mainframe-Rechner waren das, also wahre Kolosse, die jeweils einen ganzen Raum für sich beanspruchten. Der erste Buchstabe, der übertragen wurde, war ein L. Es folgte ein U und dann ein Systemabsturz. Aber eine Stunde später gelang es den Wissenschaftlern dann doch noch, das ganze Wort durch die Leitung zu schicken. Es hieß Login. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg, denn der war keinesfalls sicher, erzählt Lawrence Roberts.
Es gab zwei Haupteinwände gegen unser Konzept. Die Fachleute für Telekommunikation sagten, ich sei verrückt, das würde nie im Leben funktionieren, die Pakete würden auf den Boden fallen. Und die Computerspezialisten an den Universitäten wollten einfach nicht, dass andere aus der Ferne auf ihre Rechner zugriffen. Doch da ich sie finanzierte, konnte ich sie schließlich zwingen, sich mit dem Netz zu verbinden. Und dann sahen sie ein, dass es für sie ein Gewinn war und kein Verlust.
Aus den zwei Computern wurden vier und langsam breitete sich das Netz über Universitäten und militärische Forschungseinrichtungen des Landes aus. Weitere Erfindungen verbesserten das ARPANET. 1971 wurde die erste E-Mail verschickt, später kam das Protokoll TCP/IP auf. Das ist die bis heute gültige Grundlage für alle Kommunikation im Netz. In den 80ern trennten sich dann der militärische und der zivile Teil des Netzes. Die Army klinkte sich aus, verband ihre Server zum eigenen geschlossenen Milnet. Dafür aber schlossen sich andere Netze mit dem verbliebenen Teil des ARPANET zusammen. Das Internet entstand. Möglich war diese Erfolgsstory überhaupt nur, weil bis heute jeder, der will, sich an der Weiterentwicklung des Netzes beteiligen kann, erklärt der Münchner Internetunternehmer Sebastian von Bomhardt.
Das war die große Leistung des Internets, dass man sich nicht hinter einzelne Firmen geklemmt hat, sondern dass das ein quasi anarchisches System ist, was dennoch funktioniert, wo sich die fittesten Protokolle durchsetzen, fast darwinistisch. Es gab ja parallel Unmengen anderer Netzwerke, die auch gleichzeitig entstanden sind und die dann doch mehr oder weniger wieder in der Versenkung verschwunden sind.
Das ARPANET, mit dem all das angefangen hat, wird übrigens bis heute ein Gerücht nicht los. Hartnäckig hält sich der Mythos, das Netz sei darauf angelegt gewesen, einem Atomkrieg zu widerstehen. Doch das, sagt Miterfinder Lawrence Roberts, sei nie der Plan gewesen.
Das geht zurück auf den Informatiker Paul Barron, der 1964 ein Papier für die Air Force schrieb, in dem er den Aufbau eines sicheren Telefonnetzwerkes vorschlug, das einem nuklearen Angriff standhalten sollte, und in dem er, wie wir, auf Paketvermittlung setzte. Er hat keine Fördermittel bekommen, um tatsächlich irgendetwas zu bauen. Und sein Ziel hatte nichts mit unserem zu tun. Aber viele Leute nehmen immer noch an, da bestünde eine Verbindung.
One that people just assumed was related.